Wir sitzen zusammen mit Birgit Kulmer und Sandro Parotta, den Eigentümern von Burg Lehde. Eine Burg, die früher die Schreckensburg hieß, oder? Die Schneckenburg?
Schneckenburg, genau.
Die Schneckenburg.
Schneckenburg wussten wir noch nicht.
Einem wunderbaren Ensemble aus einer sehr alten Burg, die einen sehr wohnlichen Schlosscharakter hat, wenn man reinkommt. Wir sitzen auf dem, wie wir gerade erfahren haben, dem ältesten Turmteil, der früher der Wohnturm war. So war es im 14. Jahrhundert wohl gebaut. Und es ist ein furchtbar romantischer Abend mit einem unglaublich netten Ehepaar, einem sehr sympathischen und sehr drahtigen Hund, der einen gigantischen Park hat, den er für seinen Auslauf hier nutzt.
Und einem ausgezeichneten Wein.
Und einem ausgezeichneten Wein, das müssen wir auch so sagen. Wir haben also ganz tolle Gastgeber mit Ihnen hier. Und wir möchten den Zuhörern einen Eindruck davon vermitteln, wie es hier sein kann, wenn Sie irgendwann im nächsten Jahr bei einer Fahrt mit auf Burg Lehde vielleicht dabei sind. Vielleicht erzählen Sie uns ein wenig, was Ihre Motivation gewesen ist, diese Burg hier im Bonner Raum zu erwerben und Sie mit Ihrem Konzept, was Sie glücklicherweise haben, nicht jedes Schloss, jede Burg hat ein Konzept dahinter, Sie haben eins gefunden, wie Sie darauf gekommen sind, das zu verwirklichen, ob das viel Mut gekostet hat oder ob Sie gesagt haben, ja, das war genau die Immobilie, die wir gesucht haben oder etwas Überraschung dabei war. Wenn wir Sie dazu fragen dürfen.
Also im Grunde das Konzept gab es schon vorher, da wir ja bereits in Stuttgart 10 Jahre lang unsere Galerie führten und mit der Verlagerung der Galerie ins Rheinland zurück. Und nach Köln haben wir uns einfach nach einem neuen Wohnhaus mit Garten umgetan. Und bei der Suche haben wir unsere Fühler dann von Köln aus nach Bonn erweitert und sind dann auf die Burg Lehde gestoßen, die zum Verkauf stand. Und zufälligerweise war es noch so, dass die Schwester meiner Frau aus der Schweiz zurückkam ins Rheinland, die sich bereits eine Wohnung in Bonn angemietet hatten, aber noch nicht bezogen und wir parallel gesucht haben. Das war aber eine Zufälligkeit, die nicht abgesprochen war. Aber man wusste natürlich davon, ne? Das ist ja die Schwester. Und dann haben wir die Burg gefunden, die für uns zunächst mal zu groß ist. Auch wenn wir diese Doppelnutzung haben mit der Galerie und Wohnen, bietet sie immer noch mehr Fläche, als dass wir sie ausnutzen können. Und dann haben wir die Schwester gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit uns hier einzuziehen. Und da die vorher schon in der Schweiz auf dem Land in so einem kleinen Schlössli gewohnt haben, wussten wir, dass es da eine Affinität gibt dererseits und haben auch schon die Frage gestellt, mit der Antwort im Grunde schon zu wissen. Und dann sind wir zusammen hierher und haben uns das zusammen angeguckt und dann war die Entscheidung eigentlich schnell getroffen, zu sagen, ja, das können wir uns vorstellen und haben uns dann dafür entschieden. Ja. Oder was habe ich vergessen?
Ich glaube, dass es tatsächlich vor allem bei dir so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick war, weil Sandro dann auch tatsächlich immer wieder hergekommen ist und sich auf die Mauer gesetzt hat und geschaut hat und immer wieder erzählt hat und berichtet hat und ich mich erstmal an den Gedanken gewöhnen musste, so ein großes Gebäude mit so einem großen Garten. Aber eben, und weil ich zuerst nur die Bilder kannte und es war tatsächlich dieses Gefühl, was Sie auch beschrieben haben, dass es von außen so trutzig wirkt und abweisend vielleicht auch ein bisschen, dass sich das im Inneren eben so gar nicht bestätigt, sondern dass es eigentlich wirklich was ganz, ganz Leichtes da drin hat. Und dann, als ich es dann tatsächlich erlebt habe, konnte ich es mir dann auch gut vorstellen. Und dann wurde es aber noch eigentlich ein langer Kampf und ein langer Akt, bis es dann tatsächlich alles geklappt hat.
Ja.
Aber das können wir jetzt nicht ich nicht ausführen.
Was waren denn die größten Überraschungen im Rückblick, womit Sie überhaupt nicht gerechnet haben?
Baulicher Art oder?
Ja, baulicher Art, die baulichen Herausforderungen. Teilweise auch das neue Wohnen, die neue Wohnform.
Das Eingewöhnen der Familie, das Zusammenleben das mit Soziale. Der großen Familie.
Tatsächlich war es überhaupt nicht einfach, unsere Kinder davon zu überzeugen. Also die haben nämlich gesagt, warum, wir wohnen doch total schön, warum sollen wir auf so eine Schrottburg ziehen? Und die fanden es erstmal überhaupt nicht gut und konnten sich auch mit diesem Prinzessinnen-Gedanken überhaupt nicht anfreunden.
Ja, denen war es peinlich.
Ja.
Ja, auf eine Burg zu ziehen.
Auf so eine
Burg. Ja.
Das legt sich aber wahrscheinlich, wenn Sie erstmal so in das Alter ab 16 kommen und dann eigene Partys feiern können, zur Freude der Eltern.
Das stimmt. Meine Nichte, die größte von uns, die ihren 16. Geburtstag als Halloween-Party hier gefeiert hat, die war damit
versöhnt. Das war dann natürlich der ideale Partyort. Ja. Ja, das ist richtig. Und es ist ja auch so, dadurch, dass, also wir haben die Schule gleich nebenan, also das ist ja ein total hübscher Dorfkern hier auch in Villig, das auch nicht unwichtig war, sich für die Burg zu entscheiden, weil man entscheidet sich ja nicht nur für eine Burg, sondern man entscheidet sich für einen Wohnort. Und der Wohnort ist hier halt so gut eingebunden, verkehrstechnisch und sozial und von den, wie soll ich sagen, Dingen des täglichen Lebens, die wir bedürfen. Wir sind jetzt keine Höhenburg, wo wir immer weite Wege machen müssen, damit wir an unsere Brötchen kommen, sondern das liegt hier alles fußläufig vor der Türe.
Also das ist ein richtiger Dorfkern, als wäre er stimmig aus der Zeit dieser Burganlage entstanden. Genau. Wir gucken auf eine Kirche, die ist gar nicht weit, ist fußläufig wenige Meter entfernt. Einen richtigen Dorfkern hat es, einen Platz.
Genau.
Also ganz stimmig, wie in Süddeutschland, als wir hier reinkamen, dachten wir, Mensch, das ist aber schön.
Das ging uns auch so.
Genau.
Ja.
Ja, und durch die Heilige Adelheid, die man auch da oben sieht, das ist hier alles eben der Adelheid sozusagen geweiht, die hier in dem ehemaligen Frauenstift Äbtissin war. Und die Kinder sind in der Adelheides-Schule, in der Grundschule und im St. Adelheid-Gymnasium. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Und dass man auch tatsächlich auch so ein bisschen dieses Bedürfnis oder eine Freude auch daran hat, wenn hier diese Schulklassen kommen oder die hier ein Schulfest feiern, dass man tatsächlich sowas vermitteln kann von so einer alten Dorfstruktur. Und dass das geschichtlich erlebbar ist, dass es als Natur erlebbar ist, und das ist, glaube ich, auch uns schon auch ein Anliegen, also das ein Stück weit auch zu öffnen, also auch tatsächlich für das Dorf, wenn man so möchte. Und das würde ich, glaube ich, vielleicht als ein Problem beschreiben oder als ein Zwiespalt, also dass man es einerseits eben gerne öffnen möchte. Und dass man sich aber auch daran gewöhnen muss, an dieses Gefühl, dass Menschen es ganz selbstverständlich finden, einfach reinzulaufen und bis zur Tür zu kommen und zu sagen, ja, wir dachten, man könnte das hier alles besichtigen. Und dieses Gefühl oder diese Frage, wo man so eine Grenze zieht, finde ich schwierig manchmal. Und das geht sicher anderen auch, die in einem Denkmal wohnen, so, und wie man damit umgeht, dass man eigentlich so eine Offenheit pflegen möchte und gleichzeitig aber trotzdem eben dieses familiäre, diesen geschützten Raum ja trotzdem braucht.
Ja. Sicherlich eine Gratwanderung, der Weg zwischen dem Kulturgut, das allen, auch vielen sicherlich viel Identifikation gibt,
genau,
für die eigene Gegend hier, die sie gerne aufnehmen, aber natürlich nicht alles öffnen wollen. Das ist ein sehr schwerer Weg, aber natürlich auch Aufgabe der Burg, dieses Kulturgut weiter zu vermitteln. Und irgendwann hat mir mal erzählt, man ist ja Schlossherr nur auf eine gewisse Zeit. Der Schlossherr denkt ja immer in mindestens 100-jährigen Intervallen, wenn er eine Reparatur durchführt und weiß, dass er nur zu Gast ist eine Zeit lang und das genießen darf, dass er da drauf
auf seiner Burg lebt. Ja.
Und so geht Ihnen das sicherlich auch. Aber Sie haben ja auch ein Konzept hinter dieser Burg, die Burg nutzbar macht, dadurch, dass Sie es auch wirtschaftlich nutzen für Ihren Geschäftsbetrieb. Nämlich die, auch wenn sie sehr eng mit Kultur und Geschichte verbunden ist, Ihre Galerie, das, was wir jetzt hier drin gesehen haben, war ganz bezaubernd. Es sind traumhafte Räume, die Sie haben, die auch für eine Galerie wunderbar sind. Das kann man sich ja gar nicht schöner zaubern. Und darin können Sie die Kunst, die auch einen sehr aktuellen Bezug hat, wo Sie junge Künstler, oder sagen wir nicht ganz alte Künstler, die Burg könnte ja älter
sein. Sowohl als auch. Bilden da alle Generationen ab.
Ja. Ja,
mitunter auch verstorbene Künstler, aber eher selten. Ja.
Und das beeindruckt ja schon. Das ist ja schon auch eine Geschichtsvermittlung, die Sie damit ins Leben rufen.
Ja, das stimmt. Das ist einerseits eine Geschichtsvermittlung und andererseits aber das, was Sie sagen, eben schon eine zeitgenössische und auch durchaus kritische Kunst, die wir auch vermitteln möchten. Und das ist auch eine gewisse Gratwanderung. Also weil es natürlich die Menschen dann, die herkommen, sind dann auch erstaunt darüber, was sie finden. Also dass es jetzt nicht nur irgendwelche Blumenstillleben sind bei der Ausstellung, die sie zur Poesie des Gärtners sich vielleicht vorgestellt haben.
Aber vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Sie haben uns ja gerade durch Ihre Ausstellung geführt. Da ging es um das Thema Kunst und Natur. Was hat denn die Ausstellung jetzt mit dem Denkmal zu tun und warum haben Sie jetzt gerade auch das Denkmal für diese Ausstellung gewählt, Ihre Burg?
Also ein wichtiger Bezugspunkt für diese Ausstellung ist tatsächlich unser Garten, wie er da liegt, also wie er konzipiert wurde von Walter von Engelhardt, also ein Gartenarchitekt der Moderne, also der für Moderne steht, in seiner Zeit um 1906. Und was auch eine Zeit war, in der viele Widersprüche sozusagen aufeinander prallten, wie in unserem Bauherrn hier, der eben einerseits seinen Rittertraum hier verwirklicht und auf der anderen Seite aber hochmoderne Tendenzen in der Architektur und im Garten aufnimmt. Und dass natürlich der Park sozusagen in seiner Abgeschlossenheit, wie wir das auch heute hier noch vorfinden, ein Thema ist. Das bezieht sich, denke ich, auf den das Konzept des Gartens als eine abgeschlossene Insel war wichtig, auch als Ausgangspunkt für diese Ausstellung. Und wie dieser Garten eben natürlich über diese Jahre einfach, wie sich die Natur das alles wieder zurückerobert hat und gegen diese Eroberung eigentlich oder diese Natur, gegen die wir teilweise auch ankämpfen müssen permanent. Und diesem Garten wieder eine Struktur und eine Form zu geben, ist wirklich ein Kampf, den vor allem du führst. Ich mache das eher im Kleinen, in den Beeten und mit den Blumen. Und Sandro macht das dann im Großen mit den Bäumen und mit den Wegen und den Steinen. Und das ist schon eine Erfahrung, die auch dieser Ausstellung zugrunde liegt. Also mit so viel Widerständen auch zu kämpfen, was diesen Garten und dieses Gärtnern betrifft. Und dass zuweilen die Poesie dabei zu kurz kommt, beziehungsweise man die Poesie auch im Scheitern suchen muss, um nicht völlig zu verzweifeln.
Beim Gärtnern denkt man so an Strohhut und an eine kleine Rosenschere, die kleine Rosen geschnitten hat. Aber wenn man sich ihren Park anguckt, ist ja grundsätzlich ein sehr aufwendig angelegter Park und der hat das Schicksal, dass es sehr, sehr schwierig ist, den ja fast, da muss man schon ganz schön viel Kraft einsetzen. Brutal will man nicht sagen damit, aber es ist schon viel Kraft, die sie aufwenden müssen, um den zu erhalten und dem habhaft zu werden.
Das ist richtig. Manche sprechen von Durchforsten. Aber das können Sie bei einem historischen Garten oder Parkanlage nicht so einfach machen. Sie können nicht durchforsten, weil Sie dann beim Forsten, also da denkt man sich an schwere Maschinen, dass Sie dann ja auch substanzschädigend sind. Also Sie müssen das sehr, sehr vorsichtig machen. Also auch wenn es klingt jetzt widersprüchlich, wenn Sie dann einen 30 Meter großen, 100-jährigen Baum fällen müssen, dann gibt es natürlich einen großen Ruck und Schlag und es wirkt sehr brachial, aber Sie müssen bei dieser Aktion dann dennoch mit Fingerspitzengefühl, Sie können nicht mit einer Erntemaschine hier rein, sondern Sie müssen dann sehr, sehr genau darauf achten, in welche Richtung schlagen Sie den, dass Sie nicht die anderen Bäume einschlagen, mit beschädigen und dergleichen. Und da müssen Sie eigentlich mit kleinen, mit kleinsten, feinen Mitteln große Dinge bewegen. Ja. Und das ist natürlich mühsam. Ja, und Sie müssen das auch vor Ort klein machen. Sie können dann nicht sagen, Sie kommen mit schweren Baumaschinen und ziehen ganze Stämme aus dem Park, sondern die müssen Sie dann vor Ort klein machen, damit Sie dich auch vorsichtig da raustragen können. Zumal, weil wir sowieso eingeschränkt sind mit unseren Zufahrtswegen, die das gar nicht hergeben, dass hier große Baumaschinen rein können.
Ja. Die Anlage ist phänomenal. Der Garten ist wunderschön angelegt. Wir sind gerade da durchgegangen, aber es war viel größer und länger, als wir erwartet haben. Das waren 4 Hektar Gartenanlage, die Sie hier haben. Und ja, wenn man sich das so ansieht, wirkt es wie ein Paradies. Wir haben schon gerade gesagt, dass das Haus hier lädt ja sehr zum Verweilen an, wird Ihnen aber wahrscheinlich wenig Ruhe bieten, weil immer irgendwo etwas zu tun. Sie haben so viele so romantische Sitzecken in kleinen gotischen Skischachten, wenn ich jetzt hier gerade auf einen schaue. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, wie oft Sie das nutzen können, dass Sie da wirklich mal einen Sonntag verbringen und sagen, herrlich, jetzt gucke ich mir die Kunst an.
Die Momente gibt's, aber die gibt es tatsächlich sehr wenig. Also vor 3 Wochen ist mir aufgefallen, stand ich im Park und war am Arbeiten und wollte mich ausruhen und wollte mich kurz setzen und dabei fiel mir auf, ich habe gar keinen Sitzplatz in der Nähe. Das heißt, ich habe in den letzten 3 Jahren den gar nicht vermisst, den Sitzplatz, weil man ständig am Arbeiten ist, dass man das gar nicht dazu kommen, das zu genießen. Und ja, aber wir müssen, ja, aber das liegt jetzt aber auch daran, dass wir unter verschärften Bedingungen gerade sind, durch das Absterben der vielen Bäume, durch die trockene Jahreszeit und den Borkenkäferbefall. Und wir haben natürlich das Thema der Überalterung des Parks. Also viele Bäume mussten auch eingeschlagen werden, weil sie einfach aus verkehrssichernden Gründen weg mussten und nicht andere Nachbargebäude oder Personenschaden zu verursachen. Also da kam vieles zusammen, was in den letzten 30 Jahren hier nicht bearbeitet worden ist. Ja.
Also die Pflege in den letzten Jahren hat sich mehr auf das Haus konzentriert, auf die Burg selbst.
Haus und Wiese. Ja, die Wiesen wurden gemäht, aber die Wälder wurden wachsen lassen. Ist auch eine Philosophie, aber es erschwert, nach den Jahren erschwert es vieles, wenn man das nicht pflegt.
Haben Sie von irgendeiner Seite Unterstützung erfahren? Wie war zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege oder gab es möglicherweise Stiftungen, Stiftungsgelder, um die Sie sich bemüht haben?
Hast du was?
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Also wir sind auf die Denkmalpflege also zugegangen und die haben sich eigentlich sehr gefreut, dass wohl Menschen jetzt da wohnen, die sich überhaupt dafür interessieren oder die den Austausch gesucht haben. Und die sind unheimlich offen und freundlich und haben uns besucht und auch tatsächlich beraten. Das ist immer, das wollte ich vorhin schon sagen, weil Sie das mit dem Burg- oder sogar Schlossherren gesagt haben. Das ist immer so ein Begriff, den ich ganz schwierig finde, weil wir uns ja überhaupt, also erstens mal haben wir ja keine Angestellten und wir haben auch fühlt man sich ja weniger als Herr, denn als Knecht so eines Gebäudes. Als
Knecht des Denkmals.
Genau, als Knecht des Denkmals. Und dieser Begriff, mit dem dann die Menschen so auf einen zukommen, das impliziert so viel, was überhaupt nicht gegeben ist. Also dass man ja eben überhaupt nicht, also dass man sich diese Mittel ja, also wir zumindest, die nicht mitbringen oder schwer erarbeiten muss, um das zu erhalten. Und wir haben tatsächlich rein zeitlich bisher noch nicht geschafft, diesen großen Aufwand auf uns zu nehmen, diese Anträge zu stellen. Also ich mache das beruflich auch für das Museum, in dem ich arbeite, und im Grunde brauchen wir da auch noch Unterstützung, natürlich, was die Gartenpflege, aber im Grunde haben wir es einfach zeitlich noch nicht geschafft und wissen, dass das unsere ganz große Aufgabe ist. Aber wir haben bisher immer überall gedacht, wir müssen das jetzt noch erst machen, wir müssen das noch erst machen, bevor alles sozusagen zusammenbricht. Ja.
Also im Grunde fordern uns die Denkmalpflege auf, Konzepte zu liefern, mit denen sie das befördern können wollen, was wir hier tun und was auf uns zukommt. Aber wir sind beide hauptberuflich anders beschäftigt als mit der Burg. Das heißt, sie müssen solche Konzepte erstmal erarbeiten und sie müssen diese Konzepte ja auch auf ein gewisses Niveau bringen, dass die auch die verschiedenen Instanzen, die dann durchgehen, auch sinnfällig sind und auch Kostenvoranschläge einholen. Ideen kann man viele haben, aber sie müssen die ja auch alle verkonkretisieren. Mhm. Also wenn wir jetzt daran denken, wir müssen jetzt in der Zukunft schauen, mal abgesehen vom Park, dass sie sagen, wir wollen die Scheune erhalten, dann müssen sie erstmal Ideen haben, was sie daraus machen wollen. Dann müssen sie Bausachverständige haben, die ihnen sagen, wo stehen wir überhaupt. Dann brauchen sie Architekten, die ihnen schöne Konzepte liefern. Und dann brauchen sie Ideen, wie finanziert man sowas überhaupt. Und sie haben mit ganz vielen Gewerken zu tun, mit denen sie sich beschäftigen und auseinandersetzen müssen in ihrer freien Zeit. Und dann fragen sie sich, wo ist die freie Zeit, die man dafür bedürfte? Und das alles zueinander zu bringen, den Freiraum hatten wir bisher noch gar nicht. Also, und das ist ja nur jetzt ein kleiner Teil. Es gibt ja ganz, ich könnte Ihnen 20 kleine Bauideen im Rahmen der Burg benennen, wo sie immer wieder diese Summe von Mitdenkern haben. Und da haben sie dann auch schon die Unterstützung und die offenen Ohren, aber sie müssen das Ganze ja konkretisieren. Also es ist schon so, dass wir mit dem Denkmalamt bisher die besten Erfahrungen gemacht haben, die uns da auch tatsächlich unterstützen wollen. Und weil es auch jetzt hier um den Einschlag ging, sind wir zusammen durchgegangen und haben, das muss ja alles genehmigt werden auch. Auch wenn der Baum tot ist, brauchen sie Genehmigung dafür, dass der gefällt wird. Und wir sind hier nicht nur denkmalgeschützt, wir sind, das hier ist Wasserschutzgebiet und Naturschutzgebiet, dann müssen sie quasi mit allen drei Ämtern gemeinsame Termine finden und das miteinander abstimmen, was gemacht werden muss und was getan werden kann in der Zukunft und was jetzt aktuell also notwendig ist. Und ja, aber nochmal auf das Denkmal zurückzukommen, da haben wir eigentlich jemanden, der im Grunde dasselbe will, was wir auch wollen. Hm. Wir wollen jetzt hieraus nichts machen, was der Baugeschichte entgegensteht. Im Gegenteil, wir sind beide Kunsthistoriker und haben selber eine Affinität, das zu erhalten, so wie es ist. Und wir können uns auch arrangieren mit dem, was ist. Nur dann, wenn es um massivere, größere Projekte geht, wie zum Beispiel die Scheune, bringt das auch gleich wieder viele, wie soll ich sagen, Gewerke zueinander, die sie dann auch managen müssen.
Es ist ja auch eine Last, die sie dann am Ende, es ist schön viel zu haben, aber es müsste auch immer wieder geschultert werden, wie man das so schön, um den Sprichwörtern zu bleiben, auch tatsächlich, dass sie es selber auch durchführen können. Sie müssen es wollen, sie müssen sich die Zeit dafür nehmen. Und selbst wenn sie die Unterstützung bekommen, sind sie derjenige, der die Führung dabei behalten muss.
Ja, letztlich trägt. Die Unterstützung ist ja nie 100%, die ist ja immer nur in Teilen. Und das ist ja, je nach Budgetlage der Länder und der anderen Stiftungen kann da was zusammenkommen, aber es ist immer weniger als das, was man eigentlich bräuchte. Ja,
das ist, aber es ist wieder mehr geworden.
Ist es.
Ja.
Ja, umso schneller sollten wir mal mit unserem Konzept um die Ecke kommen. Ja. Aber sowas muss ja auch wachsen. Sie können, wenn Sie so ein Objekt haben, müssen Sie das ja auch erstmal ersitzen. Klingt, ist vielleicht der falsche Begriff, aber Sie müssen das erspüren und erleben und wie soll man sagen, also dass Sie entdecken, was hier möglich ist, was passt zum Ort, was macht, was ist sinnfällig für den Ort. Und dazu gehört dann nicht nur der Ort selber, sondern dazu gehört die Umgebung und dergleichen und die Bedürfnisse, die wir haben, die Bedürfnisse, die der Ort hier hat und die Bedürfnisse, die da sich entwickeln können. Also da müssen Sie ja noch vorausschauend denken.
Ja. Also wir finden es beeindruckend, dass Sie schon mit einem ersten Konzept gekommen sind, dass Sie gesagt haben, wir machen hier eine Galerielandschaft unten im Erdgeschoss, sodass man in diesen wirklich ausgezeichnet renovierten Räumen, die einem eben eher das Gefühl geben, man kommt in ein wohnliches Schloss, denn in eine trutzige Burg, dass sie mit diesem Konzept schon direkt hier hingekommen sind. Ob das langfristige Konzept sein wird oder nicht, das wird sich sicherlich zeigen, auch für Sie selbst. Sie selbst haben ja auch nicht nur hier ihre berufliche Tätigkeit konzentriert, sondern in Galerieräumen außerhalb Bonns in Köln. Von daher kann das ja nur ein Teil der Idee sein, die Sie haben.
Sie haben ja vorhin beschrieben, dass es hier unterschiedliche Besitzer gab über die 400 Jahre, dieses Haus hier schon steht oder steht sogar noch länger. Wenn Sie mal sozusagen zurückblicken auf die einzelnen Generationen, die hier waren und welche Verdienste Sie für dieses Haus gehabt haben, wie möchten Sie sozusagen als Generation dieses Haus, als zeitgenössische Generation dieses Haus weitergeben?
Das finde ich eine ganz interessante Frage, weil ich mich das auch gefragt habe, weil ich bin eigentlich zum Beispiel, was die Scheune betrifft, bin ich dafür, wir müssen es einfach so, wie es ist, bewahren. Und im Grunde geht es die ganze Zeit ums Bewahren und es muss so bleiben. Und dass ich mich auch schon gefragt habe, wo ist dann eigentlich unser kreativer Anteil daran? Du bist zum Beispiel für die Scheune, möchte Sandro eigentlich einen ganz großartigen Architektenentwurf und ein ganz neues Konzept?
Naja, das ist ein neues Konzept, da sein muss, ist mal klar, weil da sind immer noch Champagnerräume, da sind Schweinestellen, da sind Mannschaftsräume, da sind Lagerräume, das sind Räume, die wir heute nicht mehr bedürfen. Also die aktuelle oder die Der Bestand hat eine Nutzung, die 100 Jahre alt ist und sich so nicht mehr verträgt mit der Gegenwart. Wir haben weder Viech, wir haben kein Champagner und wir haben keine Mannschaften, die hier im Garten arbeiten, die untergebracht werden müssen. Und heute wird keine Mannschaft mehr in so einem Gebäude überhaupt wohnen, geschweige denn schlafen wollen. Also das ist heute mit dem heutigen Standard nicht mehr zusammenbringbar. Das heißt, wenn Sie da was machen, müssen Sie was machen, das in der Gegenwart funktioniert. Sonst macht es gar keinen Sinn. Meine Idee ist nur, dass man sehr wohl substanzerhaltend ist, aber dass auch die Gegenwart sich einschreibt. Also ich will jetzt keinen Architekten dafür gewinnen, der sagt, ich mache jetzt Substanzbau und mache Ihnen da ein paar Fledermausfenster rein, wie es sie schon vor 100 Jahren gegeben hat, sondern dass man sehr wohl das Moderne von dem Historischen auch trennen kann. Weil Sie müssen ja auch sehen, nachher in 50 Jahren später, dann können die Leute ja optisch schon gar nicht mehr unterscheiden, was ist historische Substanz, was ist neu. Und ich habe es dann schon gerne, dass wenn man an diese historische Substanz herangeht, dass es keine Architekturlüge wird, sondern dass es klar wird, das sind unterschiedliche Bauphasen. Und unterschiedliche Bauphasen hat es über die Jahrhunderte ja immer gegeben. Und die bilden sich ja auch im heutigen Bestand ab. Es ist ja nicht so, dass irgendwann mal eine Zeit eingefroren worden ist und die wurde erhalten. Dann sähe es hier nämlich ganz anders aus. Ja, aber diese Frage stellt sich immer, die ich weiß noch, das habe ich aus Büchern gelesen, aus Chroniken der Brüder de Clairs, die hier gewohnt haben. Die sind im Nachgang, haben die mitbekommen, was 1906 hier weiter gebaut worden ist. Die waren erschüttert über das neue Gebäude. Die hätten das, was davor war, das fanden die großartig. Das war natürlich nur die Hälfte des Gebäudes und war auch im schlichteren Zustand, aber das fanden die halt hochromantisch. Mhm. Und,
das ist ganz schön, es hätte all seinen Charme verloren.
Ja, das Gebäude. Also das ist immer so, die Gegenwart klagt dann immer über das, oder sagen wir, die vorher drin waren, klagen über das, was sich verändert hat, weil die das andere gewohnt waren. Aber ja, so ist das.
Das ist doch eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Sie sind also hier jetzt gerade in diese Burg reingekommen. Sie lassen die Gedanken erstmal vorsichtig walten, was daraus werden kann. Sie berücksichtigen, was ihre Vorbesitzer sich für Gedanken gemacht haben. Und was ja auch wichtig ist, Sie haben ein Archiv gefunden, das wäre noch ein Nachsatz wert. Sie sind glücklich, dass Sie ein Archiv haben.
Ja, das Archiv, das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Das Archiv, das sind Bauzeichnungen und Pläne um 1906, wie es wieder um die Wiedererrichtung und Neugestaltung der Substanz ging. Also die haben wir. Wir hätten aber auch gerne noch Material aus den Jahrhunderten davor. Und da sind wir eben noch in der Recherche.
Wer weiß, ob es hier geheime Tunnelgänge gibt.
Das ist richtig.
Sie haben hoffentlich sehr viel Zeit, das herauszufinden.
Ja.
Haben Sie vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir sitzen mittlerweile im Dunkeln hier in einem sehr romantischen Platz und freuen uns, wenn wir Sie bald wiedersehen dürfen.
Mit allen Burgenfreunden.
Mit allen
im Frühjahr.
Ja, dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen.
Herzlich willkommen.
Ja. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön auch.
Ihnen beiden.